Wir wollen uns heute stellen oder in den Abschnitt Lukas 13, die Verse 6 bis 9. Wir machen also da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich lese aber schon ab Vers 1 und der eigentliche Abschnitt ist dann Lukas 13, die Verse 6 bis 9. Und wir hören das unfehlbare Wort Gottes. Zu derselben Zeit waren aber einige eingetroffen, die ihm, also Jesus, von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Jetzt kommt unser Abschnitt. Er sagte aber dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. Er sprach aber zu dem Weingärtner: Siehe, seit 3 Jahren komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er auch das Land unbrauchbar? Er aber antwortet und sagt zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herum gegraben habe und Dünger gelegt habe. Vielleicht bringt er künftig doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen. Liebe Gemeinde, in der Bibelstunde vor einer Woche ging es um die Frage, wie wir mit Leid und wie wir mit Katastrophen umgehen sollen. Und die Antwort war: Tu Buße. Jesus hat ja gesagt in Vers 5, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr alle ebenso umkommen. Warum hat Gott dich bis heute leben lassen? Warum sitzen wir jetzt hier? Warum sind wir nicht alle schon tot umgefallen? Die Antwort ist, weil Gott geduldig ist. Und das größte Unglück ist, so haben wir es beim letzten Mal gehört, das größte Unglück ist, wenn du stirbst, ohne Buße getan zu haben. Deswegen tu Buße, das hatten wir beim letzten Mal und das Thema für heute Abend lautet: Tu Buße. Also wir werden es jetzt nochmal hören, weil es eben so wichtig ist. Aber bevor ich zu unserem Abschnitt komme, möchte ich kurz erläutern, was das eigentlich heißt, Buße zu tun. In einer Studienbibel heißt es dazu: Buße heißt, seine Überzeugung zu verändern, sodass man seine Sichtweisen, seine Werte, seine Ziele und Wege radikal ändert und das ganze Leben verwandelt wird. Das schließt mit ein Verstand und Ansichten, Wille und Gefühle, Verhalten und Lebensstil, Motive und Pläne. Buße heißt, ein neues Leben zu beginnen. Eine andere Erklärung ist im Westminster Bekenntnis, da heißt es über die Buße: Durch die Buße wird ein Sünder dermaßen von Betrübnis und Hass gegen seine Sünden erfüllt. Warum? Weil er nicht nur die Gefahr erkennt, sondern auch, weil er erkennt, wie widerwärtig und ekelhaft seine Sünden sind. Und weil er nicht nur die Gefahr empfindet, sondern auch, weil er empfindet, wie widerwärtig und ekelhaft seine Sünden sind. Seine Sünden widersprechen nämlich dem heiligen Wesen Gottes und dem gerechten Gesetz Gottes. Außerdem wird er ergriffen von Gottes Barmherzigkeit in Christus. Die Folge ist nun, dass er sich von allen seinen Sünden abwendet und sich stattdessen zu Gott hinwendet. Das macht er dadurch, indem er sich vornimmt und sich bemüht, Gottes Gebote zu halten. Also nochmal, was ist Buße? Buße ist Sinnesänderung. Buße bedeutet, dass man umdenkt. Genauer gesagt, Buße heißt, dass ich meine Sünde ablehne, dass ich gegen meine Sünde bin, dass ich sie nicht mehr will und dass ich mich stattdessen zu Gott hinwende. Das ist sehr wichtig, das zu verstehen, denn bei Judas war das ja so, er hatte Jesus verraten und da heißt es später, dass es ihn reute. Er bereute seine Tat. Und er war so verzweifelt, dass er sich sogar selbst umbrachte. Aber das ist nicht das, was die Bibel unter Buße versteht. Buße heißt nicht nur, dass du deine Sünde verabscheust, sondern eben auch, dass du auf Gott vertraust. Und das hat Judas eben nicht gemacht. Er wendete sich nicht zu Gott, er vertraute nicht auf Gott, er hatte überhaupt keine Hoffnung mehr. Deswegen ist wichtig zu verstehen, Buße ist nicht nur etwas Negatives, dass ich gegen meine Sünde bin, sondern Buße ist auch etwas Positives, dass ich nämlich mich zu Gott hinwende und auf seine Gnade vertraue. Das war jetzt die Vorbemerkung und jetzt lasst uns zu unserem Abschnitt kommen, Vers 6. Er, also Jesus, sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war. Also da war ein Mann, der hatte ein fruchtbares Stück Land und da wächst alles Mögliche, vor allem Wein. Es war ein sehr guter Platz, ideal, um dort etwas zu pflanzen. Und in diesem Garten wuchs eben auch ein Feigenbaum. Und so ein Feigenbaum kann sehr groß werden, da kann mehrere Meter groß werden. Und zweimal im Jahr trägt er Frucht. Einmal die Frühfeigen und dann die Spätfeigen. Und diese Früchte sind sehr süß, weil sie sehr viel Zucker enthalten. Und die Feigen gehörten zum Hauptnahrungsmittel in Israel. Es war also eine gute Frucht. Und der Feigenbaum war auch wie der Weinstock in Israel hochgeschätzt. Und er war ein Symbol für Wohlstand, für Frieden, für Fruchtbarkeit und auch für Israel selbst. Und deswegen wurde der Feigenbaum oft in Gleichnissen verwendet. Wir lesen das sogar schon im Garten Eden. Selbst da kommt ein Feigenbaum vor. Zumindest lesen wir von den Blättern. Denn Adam und Eva wollten ihre Scham mit Feigenbaumblättern bedecken. Jedenfalls war es der Traum von jedem Israeliten, einen eigenen Weinstock zu haben und einen eigenen Feigenbaum. Wir lesen das zum Beispiel bei Salomo. Da heißt es in 1. Könige 5, Vers 5, und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Also das war so das Ideal, dass man einen eigenen Weinstock und Feigenbaum hatte. Und so auch in unserem Gleichnis, da ist also ein Mann, der hat einen Weinberg, hat einen Feigenbaum und er erhofft sich jetzt reiche Ernte, das ist ein gutes Stichwort, reiche Ernte, dass er eben diese Früchte genießen kann. Aber die Frage ist natürlich, warum erzählt uns Jesus eigentlich dieses Gleichnis? Was will er uns damit eigentlich sagen? Will er uns jetzt hier eine Einführung geben in den Gartenbaum? Was will Jesus damit sagen? Es ist so, dass der Besitzer von dem Weinberg, der steht für Gott. Und die Frucht, die steht für die Buße. Und der Weingärtner, der ist Christus. Der Weinberg und der Feigenbaum sind Symbole für Israel. Es ist so, dass öfter im Alten Testament Menschen mit Feigenbäumen verglichen wurden. Zum Beispiel lesen wir das in Jeremia 24. Da hatte Jeremia eine Vision und da sieht er zwei Körbe mit Feigen darin. Und diese Feigenkörbe stehen für die Bewohner von Juda. Oder wir lesen das in Hosea 9, Vers 10, da heißt es, ich fand Israel wie Trauben in der Wüste, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. In seinem ersten Trieb ersah ich eure Väter. Also die Väter Israels sind hier die Frühfeigen. Man findet in der Heiligen Schrift beides für Israel. Einmal, dass der Weinstock genannt wird und einmal der Feigenbaum. Beides sind Bilder für das Volk Gottes. Und es ist auch ein Bild dafür, dass Gott das Volk Israel gepflanzt hat. Er hat das Volk Israel gepflanzt in seinen Weinberg. Er hat dieses Volk gegründet. Es war ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und dieses Volk Israel war geistlich sehr, sehr, sehr reich gesegnet. Sie hatten Vorrechte, die kein anderes Volk auf dieser Welt hatte. Gott hatte einen Bund mit ihnen geschlossen. Er hat ihnen das Gesetz gegeben, er hat ihnen Propheten gegeben, er hat ihnen ein Haus gegeben, er hat ihnen die Stiftshütte gegeben, er hat ihnen einen Tempel gegeben, er hat ihnen die Gottesdienste gegeben, er hat ihnen die Feste gegeben, er hat ihnen Priester gegeben, er hat ihnen geistliche Segnungen gegeben, er hat ihnen gottesfürchtige Könige gegeben zum Teil und seine eigene Offenbarung. Und das hat kein anderes Land auf dieser Welt erlebt. Sie hatten also im Bilde gesprochen einen sehr, sehr guten Boden. Aber was waren ihre Früchte? Und das lesen wir in Vers 6, wenn wir weiterlesen. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war, und er kam und suchte Frucht daran und er fand keine. Er fand keine Frucht. Und das ist sehr ungewöhnlich in einem Weinberg. In einem Bibellexikon heißt es dazu, dass der Feigenbaum eigentlich so fruchtbar ist, dass es selten vorkommt, dass ein normaler Baum gar keine Frucht trägt. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Und es war ja in einem Weinberg. Das war ja nicht in einer Wüste, wo es trocken ist und wo es kein Wasser gab. Es war wirklich ein sehr guter Boden. Und so mit diesem Feigenberg, mit diesem Feigenbaum, so war es auch mit Israel. Wir lesen immer wieder im Alten Testament, dass der Herr Frucht gesucht hat bei Israel, aber dass er keine Frucht gefunden hat. Und das sagt auch mein Namensvetter, der Prophet Micha hat das mal gesagt, in Micha 7, Vers 1. Das könnt ihr mit aufschlagen, wenn ihr die Bibel zur Hand habt. Da sagt er Folgendes ab Vers 1 über Israel. Wehe mir, denn mir ergeht es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte, keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Stell dir vor, du gehst auf eine Erdbeerplantage, du möchtest Erdbeer ernten und es sind keine Erdbeeren da. Du freust dich so richtig, willst leckere Erdbeerenfrüchten pflücken und es ist nichts da. Und das sagt hier auch der Prophet Micha, es ist einfach nichts da. Vers 2. Der Gütige ist aus dem Land verschwunden und da ist kein Rechtschaffener unter den Menschen. Allesamt lauern sie auf Blut. Sie jagen jeder seinem Bruder mit dem Netz. Nach dem Bösen sind beide Hände gerichtet, um es gut auszuführen. Der Fürst fordert und der Richter richtet gegen Entgelt und der Große spricht die Gier seiner Seele aus und sie flächen es ineinander. Und dann Vers 4. Der Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch, der Rechtschaffenste schlimmer als eine Dornhecke. Also, es gibt keine Frucht. Und irgendwann, und das lernen wir in diesem Gleichnis, irgendwann sagt der Besitzer, so, ich habe lange genug zugeschaut, jetzt reicht es. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er zu seinem Gärtner sagt in Vers 7. Er ist wieder in unserem Abschnitt, Lukas. Vers 7. Er aber sprach zu dem Weingärtner, siehe, seit 3 Jahren komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und ich finde keine. Hau ihn ab. Wozu macht er auch das Land unbrauchbar? 3 Jahre ist natürlich ganz schön viel. Also er war eigentlich schon sehr geduldig und er sagt, okay, hau ihn ab, es bringt nichts mehr. Er saugt auch das Wasser und die Nährstoffe aus dem Boden aus. Das heißt, er schadet den anderen Pflanzen, also hau ihn weg. Und so war es auch in Bezug auf Israel, auf das Volk Israel. Gott hat Frucht gesucht, jahrhundertelang, jahrtausendelang, und er hat nichts gefunden. Also jetzt von Ausnahmen mal abgesehen, aber er hat nichts gefunden. Und Jesus hat es schon in Lukas 3, Vers 8 gesagt. Sagt Jesus, bringt nun der Buße würdige Früchte, schon aber ist auch die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und wie ist jetzt die Reaktion in dem Gleichnis? Wie reagiert jetzt der Weingärtner? Vers 8. Er beantwortet und sagt zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn herum gegraben und Dünger gelegt habe. Vielleicht bringt er künftig doch noch Frucht, wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen. Ist das nicht erstaunlich, dass der Weingärtner seinem Herrn widerspricht? Ich meine, die Ansage war doch klar und deutlich, oder? Hau ihn ab. Was gibt's da noch zu diskutieren? Mal ganz abgesehen davon, dass die Begründung doch recht plausibel ist, oder? Vers 7 nochmal. Wozu macht er das Land unbrauchbar? Und 3 Jahre lang ist nichts passiert. Was soll man da noch warten? Warum sagt der Weingärtner nicht, okay, wenn du das so sagst, dann mache ich das, dann haue ich den Feigenbaum um und gut ist. Was bewegt denn den Weingärtner, sich hier für den Feigenbaum einzusetzen? Wenn der Weingärtner Christus ist, kann man ja auch die Frage stellen, was bewegt denn Christus, sich bei seinem Vater einzusetzen? Es ist nicht so in diesem Gleichnis, dass der Weingärtner sagt, naja, der Baum verdient es doch, dass wir noch länger warten. Mensch, das ist doch ein super Baum, da können wir noch ein bisschen warten. Nein, er verweist nicht auf den Baum, sondern es ist Gnade. Es ist Gnade, es ist eine Gnadenfrist. Vers 9. Vielleicht bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so kannst du ihn künftig abhauen. Also was will Jesus hier mit diesem Gleichnis sagen? Jesus ruft das Volk Israel zur Buße auf. Er sagt, ihr hattet schon so viele Gelegenheiten, ihr wurdet schon so oft zur Buße aufgerufen und er macht es jetzt noch einmal und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird es das Gericht geben. Und wir wissen, wie das Volk Israel darauf reagiert hat. Wir kennen ja die ganze Bibel, wir wissen, wie es weiterging. Wir wissen, dass die meisten nicht umgekehrt sind. Wir wissen, dass die meisten Christus verworfen haben und dass sie gerufen haben, kreuzigt ihn. Wir lesen das in Matthäus 21, da hat Jesus mal einen Feigenbaum verflucht. In Matthäus 21, Vers 19, da heißt es, und als er, Christus, einen Feigenbaum am Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts daran als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit, und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Ihr habt keine Frucht gebracht, darum werdet ihr abgehauen. Und wir wissen, dass das passiert ist. Das war im Jahr 70 nach Christus. Da wurde der Tempel abgerissen und es gab dann wirklich das Gericht. Es gab einen Überrest von Israel. Es gab ein paar Menschen, die zum Glauben kamen. Das sehen wir bei Pfingsten. Aber die große Menge, das Volk, ist nicht umgekehrt und sie wurden gerichtet, weil Christus keine Frucht fand. Und Christus sagt in Matthäus 21, Vers 43, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die dessen Früchte bringen wird. Wer ist diese Nation? Diese Nation, das sind die Heidenchristen, das heißt, das sind wir. Und das ist auch das, was der Herr Jesus von uns erwartet. Er erwartet auch von uns, dass wir Buße tun und dass wir gute Früchte bringen. Es ist so, in 1. Korinther 3, da wird die Gemeinde einmal mit einem Garten verglichen. In 1. Korinther 3, da heißt es ab Vers 6, und achtet mal so auf die Gartensprache, die da vorkommt. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. 1. Korinther 3, ab Vers 6. Ich mach's hier auch mal auf. 1. Korinther 3, ab Vers 6. Also. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Gott aber hat das Wachstum gegeben. Also ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, wir sind Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Also wir, die Gemeinde, sind ein Ackerfeld. Wir sind dafür da, dass wir Frucht bringen, dass wir Frucht bringen zur Ehre Gottes. Und was jetzt diese Früchte sind, das lesen wir zum Beispiel in Galater 5, Vers 22, sehr bekannt. Da geht es jetzt um Früchte, was diese Früchte sein sollen. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Hast du diese Früchte in deinem Leben? Findest du diese Früchte? Es heißt in Kolosser 1, Vers 10, Wir sollen dem Herrn würdig wandeln, zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk, fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Aber was ist jetzt, wenn wir keine Früchte bringen? Was ist dann? Jesus hat dazu gesagt in Johannes 15, Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Dann sagt er in Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Also was heißt es, wenn du keine Frucht bringst? Wir lesen in Jakobus 2, das haben wir auch schon öfter gehört, in Jakobus 2 lesen wir, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Ein Glaube völlig ohne Werke ist kein christlicher Glaube. Dieser Glaube kann nicht retten, denn der christliche Glaube, der rettende Glaube, bringt immer gute Werke hervor. Es gibt Unterschiede unter Christen, wie viele Werke jemand tut, aber es gibt keinen Christen, der überhaupt keine guten Werke tut. Wenn also jemand keine guten Werke tut, dann heißt das, dass derjenige in Wirklichkeit kein Christ ist. Das heißt, die Früchte sollen zeigen, ob der Glaube eigentlich echt ist. Wenn also jemand keine Früchte hervorbringt, dann heißt das, dass sein Glaube nicht echt ist. Und dann kann er natürlich nicht gerettet werden. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber dieser Glaube muss natürlich echt sein. Es reicht nicht aus, es zu behaupten, dass man den Glauben hat. Es reicht nicht aus, zu behaupten, dass man Christ ist. Der Glaube muss echt sein und er zeigt sich darin, dass er Früchte hervorbringt. Das heißt konkret, dass ein Christ gegen seine Sünde kämpft. Und diesen Kampf eines Christen, den muss man irgendwo auch sehen. Wenn man nie etwas von diesem Kampf sieht, wenn jemand einfach nur in der Sünde lebt, dann muss man sein Glaubensbekenntnis anzweifeln. Es ist so, dass wir alle nicht wissen, wann wir sterben müssen. Niemand kennt von uns den Zeitpunkt des Todes. Und es ist in unserer Kultur so, dass wir nicht gerne über den Tod nachdenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke da auch nicht so oft drüber nach, wie das ist zu sterben und was nach dem Tod ist. Bei mir ist es oft so, dass ich sehr mit dem Alltag beschäftigt bin, mich mit tausend anderen Sachen beschäftige. Aber der Tod wird kommen und nach dem Tod werden wir uns vor Gott verantworten müssen. Und viele Menschen werden nach dem Tod gerichtet werden. Und deswegen werden wir gewarnt, dass wir Buße tun sollen, dass wir umkehren sollen. Aber es ist nicht nur so, dass es nach dem Tod ein Gericht geben wird. Es gibt sogar schon vor dem Tod ein Gericht. Und das haben wir das letzte Mal auch schon gehört. Ein Beispiel, wo Gott schon hier auf dieser Erde richtet. Und das war in 1. Korinther 11. Da ging es nämlich um das heilige Abendmahl. Wir können die Stelle mal aufschlagen, wenn ihr eine Bibel habt. 1. Korinther 11, ab Vers 27. 1. Korinther 11, Vers 27, und da sehen wir auch etwas von einem Gericht. Wer also das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, in unwürdiger Weise, der wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt sich selbst ein Gericht, indem er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Und jetzt kommt's, Vers 30. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Paulus sagt also, einige von euch sind schwach, einige von euch sind krank, und einige sind sogar gestorben. Und warum ist das passiert? Weil sie das heilige Abendmahl unwürdig genommen haben, beziehungsweise in unwürdiger Weise. Das war eine Sünde und Gott hat diese Sünde gerichtet. Und so etwas gibt es heute auch noch. Deswegen, so heißt es in Vers 31, deswegen sollen wir uns auch selbst beurteilen. Wir haben das aber auch gehört beim letzten Mal, dass man jetzt nicht jede Krankheit auf eine Sünde zurückführen kann. Das beste Beispiel ist natürlich Hiob. Hiob, der war ja sehr krank, er war schwach, er musste sehr viel leiden. Und die Freunde von Hiob, die haben gesagt, naja, ist ja klar, dass du leiden musst, du hast halt gesündigt, musst halt Buße tun, dann geht es dir wieder besser. Aber die Freunde von Hiob, die lagen völlig falsch. Oder wir haben das beim letzten Mal auch gehört, das war Johannes 9, glaube ich. Da ging das um einen Mann, der von Geburt an blind war. Und die Jünger haben dann Jesus gefragt, wer ist daran schuld? Wer hat gesündigt, dass dieser Mann von Geburt an blind ist? Waren es seine Eltern? Sind die vielleicht schuld? Oder ist der Mann selbst schuld? Und Jesus hat dann geantwortet, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Also es ist ein sehr heikles Thema. Man kann nicht jede Krankheit auf eine Sünde zurückführen. Wir müssen in diesem Bereich sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Und das heißt konkret, dass wir nicht auf alles eine Antwort haben. Wir können nicht alles erklären, wir wissen nicht alles. Aber doch müssen wir die ganze Bibel berücksichtigen. Und es gibt Beispiele in der Bibel, wo Gott konkret richtet. Und dies ist uns auch zur Warnung aufgeschrieben, dass wir Buße tun sollen. Ich möchte ein zweites Beispiel nennen, wo Gott schon auf dieser Welt richtet, und zwar in Römer 1. Römer 1, ich lese ab Vers 16, und worauf ich dann hinaus will, ist Vers 24. Römer 1, ab Vers 16. Und da heißt es, Römer 1 ab Vers 16. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, damit wir den Zusammenhang haben. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit und Ungerechtigkeit aufhalten oder niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbart ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen wird geschaut, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Schaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Toren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Und jetzt kommt's, Vers 24. Darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden oder zu entehren. Warum macht Gott das? Was ist der Grund? Warum gibt sie Gott dahin in den Begierden ihrer Herzen? Was ist der Grund, warum Gott das macht? Der Grund ist, Gott richtet sie. Ein Ausleger schreibt dazu Folgendes. Gott hat sie dahin gegeben, das ist im Griechischen ein juristischer Ausdruck, der verwendet wird, wenn ein Angeklagter der Urteilsvollstreckung überliefert wird. Wenn die Menschen Gott fortwährend verwerfen, dann wird auch Gott sie verwerfen. Das erreicht Gott erstens indirekt, indem er das Böse nicht länger zurückhält und damit die Sünde ihren ungehinderten Lauf nehmen lässt, und zweitens direkt durch bestimmte göttliche Gerichte und Strafen. Und dann weiter, Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht haben und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und dann wird es noch deutlicher, Vers 26. Deswegen hat Gott sie hingegeben. Gott hat sie hingegeben in schändliche Leidenschaften oder entehrende Leidenschaften, schändliche entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen vertauscht Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und den gebührenden Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfingen. Worin besteht das Gericht Gottes? Das Gericht Gottes besteht darin, dass diese Lesben und Schwulen, dass sie ihre Begierde, ihre Lüste ausleben können. Und was ist das Gericht Gottes jetzt? Was ist das Gericht Gottes? Das Gericht ist, dass sie sich selbst schänden. Sie machen sich selbst kaputt, sie zerstören sich selbst, sie entehren sich selbst. Sie entwürdigen ihren Körper, Vers 24, sie werden von dem beherrscht, was widernatürlich ist, Vers 26, sie sind Sklaven von ungezügelten Leidenschaften, Vers 27. Und das ist Gericht. Das ist schon Gericht Gottes. Gott richtet, Gott wird richten und Gott richtet manche Menschen jetzt schon. Und dazu heißt es in Galater 6, Vers 7, sehr bekannter Vers, denke, wir kennen ihn alle, Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein eigenes Fleisch sät, der wird von dem Fleisch Verderben ernten. Wer aber für den Geist sät, der wird von dem Geist ewiges Leben ernten. Für all die Ungläubigen wird es nach dem Tod ein böses Erwachen geben. Gott wird sie strafen in alle Ewigkeit, aber manche straft Gott jetzt schon vor dem Tod. Homosexualität ist ein Beispiel, was man nennen kann. Ein anderes Beispiel, das haben wir auch schon öfter genannt, eigentlich macht es auch keine Freude, darauf hinzuweisen, aber es ist leider in unserer Gesellschaft ein großes Thema, das ist dieser ganze Gender-Schwachsinn. Ein Gericht Gottes kann auch darin bestehen, dass Gott Menschen hingibt in ihren schändlichen Begierden und Wahnvorstellungen. Das ist auch schon Gericht Gottes. Und das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, das ist ein Extrembeispiel, aber es ist sehr anschaulich. Ein Beispiel ist, wenn jemand eine Geschlechtsumwandlung macht, dann ist das auch schon Gericht. Er schändet seinen eigenen Körper, er entehrt seinen Körper, er macht ihn kaputt. Und das ist auch schon ein Gericht Gottes, dass Gott zulässt, dass ein Mensch das mit sich macht. Wir können daran denken, an den besessenen Mann in Markus 5, Vers 5. Da heißt es, und er, dieser Mann, er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabstätten, auf den Bergen, er schrie und er, was machte er? Er zerschlug sich mit Steinen. Er zerstörte sich selbst. Er machte sich selbst kaputt. Und das zeichnet gerade unsere westliche Gesellschaft aus. Viele Menschen machen sich selbst kaputt. Viele Menschen zerstören sich selbst. Viele Menschen machen sich selbst kaputt durch ihre Sünden. In Lukas 8, Vers 27 lesen wir auch, dass dieser besessene Mann nackt war. Er hatte keinerlei Schamgefühl. Und auch das zeichnet unsere Gesellschaft aus, Schamlosigkeit und damit eine Abstumpfung des Gewissens. Und das alles, und das sind natürlich jetzt nur Beispiele, man könnte tausende von anderen Beispielen nennen, das alles soll uns zur Warnung dienen. Und die Botschaft heute Abend lautet einfach, tu Buße, was auch immer das in deinem persönlichen Leben heißt. Nochmal, was heißt Buße? Buße heißt, seine Überzeugung zu verändern, sodass dein ganzes Leben verändert wird. Buße heißt, ein neues Leben zu beginnen. Oder durch die Buße wird ein Sünder dermaßen von Betrübnis und Hass gegen seine Sünden erfüllt, dass er sich von allen seinen Sünden wegkehrt und sich zu Gott hinkehrt, indem er sich vornimmt und sich bemüht, vor Gott auf allen Wegen seiner Gebote zu wandeln. Und ich möchte dir eine Hausaufgabe aufgeben. Ich weiß, wir haben jetzt Wochenende, es ist Freitagabend, aber ich möchte dir trotzdem eine Hausaufgabe aufgeben. Denk darüber nach, wo musst du in deinem Leben Buße tun? Wo musst du in deinem Leben umkehren? Wo musst du in deinem Leben dich ändern? Und wenn du da nichts finden solltest, dann möchte ich dir Mut machen, dass du Glaubensgeschwister um Rat fragst. Bitte nicht solche Geschwister, die dir nach dem Mund reden, sondern solche Geschwister, die ehrlich genug zu dir sind. Frag Geschwister, wo du in deinem Leben Buße tun solltest. Und wenn du weißt, wo du Buße tun sollst, aber nicht die Kraft hast, wenn dir die Kraft dafür fehlt, dann bitte auch andere Glaubensgeschwister um Hilfe, dass sie dir helfen und dass sie zum Beispiel für dich beten. Ich möchte zum Schluss kommen, indem ich nochmal auf unser Gleichnis verweise. Es ist ja so, dass dieser Feigenbaum noch nicht abgehauen wurde. Er bekam nochmal eine Schonfrist. 3 Jahre lang hatte der Baum keine Frucht gebracht und er bekam nochmal eine Schonfrist. Warum hat er diese Schonfrist bekommen? Er hat sie bekommen aus Gnade. Und es gibt dieses berühmte Gleichnis von dem Pharisäer und dem Zöllner. Und er dankt ja der Pharisäer Gott, dass er kein Zöllner ist. Da sagt er ja, oh Gott, ich bin so dankbar, dass ich kein Zöllner bin. Und der Zöllner betet nur einen einzigen Satz. Der Zöllner betet einfach nur, in Lukas 18 ist das, O Gott, sei mir Sünder gnädig. O Gott, sei mir Sünder gnädig. Er hat erkannt, dass er ein Sünder ist. Er hat erkannt, dass er Buße tun muss. Aber hat auch erkannt, wie schwach er ist und dass er zu 100% völlig auf Gottes Hilfe angewiesen ist. Und ich wünsche mir, dass jeder Einzelne von uns das auch erkennt, dass wir aus vollem Ernst und aus ganzer Überzeugung sagen können, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Möge sich der Herr über uns alle erbarmen, in Jesu Christi Namen. Amen.